und herzlich willkommen im Liebe Dich Echt Podcast. Dein Podcast für ein echt gutes Leben. Dieser Podcast ist für alle Menschen, die auf der Suche nach ihrem echten Weg sind. Für Menschen, die ein Leben außerhalb von 9 to 5 leben wollen und ihren eigenen Weg finden möchten.
Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im Podcast. Und ja, ich kann mir das Lachen einfach nicht verkneifen, denn wir sind schon herzlich am Lachen, bevor das Interview überhaupt angefangen hat. Ich habe heute das erste Mal hier im Podcast einen Mann zu Gast. Dennis ist heute bei mir. Dennis wird sich gleich selber nochmal vorstellen, wer ist er eigentlich und was macht er. Aber ich kann dir jetzt schon so viel verraten. Dennis ist heute Schauspielcoach, hat aber selber auch als Schauspieler aktiv sozusagen gearbeitet. Und darüber möchte ich heute mit ihm, mit dir sprechen. Wie war das so? Was hast du für Erfahrungen gesammelt? Und natürlich ein bisschen so hinter die Kulissen blicken. Deswegen herzlich willkommen, Dennis. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Anita. Danke für die Einladung. Hat mich auf jeden Fall gefreut.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht magst du wirklich zu Beginn dich einfach mal vorstellen mit Blick auf, wie bist du Schauspieler geworden, wie bist du Schauspielcoach geworden? Wie war so dein Weg? Was befähigt dich eigentlich dazu, hier heute darüber zu reden?
Ja, nur kein Druck.
Nein, gerne. Nichts, also, danke.
Gar nichts, tschüss. Nein, also man muss dazu sagen, ich habe durchaus einen Weg hinter mir, den man, glaube ich, nicht als langweilig bezeichnen kann. Ich bin 2004 wirklich durch einen Zufall ans Theater gelangt, in Lübeck war das damals. Und seitdem habe ich wirklich das erste Mal, ich sag mal so, nicht auf die Uhr geschaut und habe gemerkt, dass da wirklich so eine Art, eine innere Erfüllung wirklich in mir stattgefunden hat. Und ich bin da auch tatsächlich dran geblieben dann. Ich hatte eine wunderschöne Zeit im Theater und bin dann nach Köln gegangen und habe dort eine Schauspielausbildung gemacht, gerade so für den Bereich Film und Fernsehen. Genau, die war auch sehr, sehr intensiv, muss ich dazu sagen. Ich habe tolle Leute kennengelernt und man hat auch eine ganze Menge über sich selber kennengelernt, muss man dazu sagen. Wenn man eine Schauspielausbildung macht, da beschäftigt man sich nicht zuletzt mit sich selbst. Und das ist schon eine Grenzerfahrung. Das heißt, du hast halt wirklich so ein Auf und Ab der Emotionen und der Gefühle. War eine sehr, sehr schöne Zeit mit viel Emotionen, wie gesagt. Und ja, anschließend habe ich dann meine Erfahrung gesammelt. Ich habe Kurzfilme gedreht. Ich habe in Theaterengagements mitgespielt. Ich war auch in so einem Tourtheater unterwegs, 2,5 Jahre, immer wieder mal, wo wir verschiedene Stücke aufgeführt haben im ganzen Land. Ich habe kleine Rollen im Fernsehen gehabt. Also ich konnte wirklich meine Erfahrung machen, bin aber nachher an einen Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, mich würde wirklich dieses Training des Schauspielers an sich, das hat mich immer unglaublich interessiert. Und ich habe nachher durch gewisse Umstände habe ich eine Agentin kennengelernt und dort habe ich angefangen, quasi mit ihr zusammen Workshops zu geben in Kameraschauspiel. Das ist tatsächlich auch schon 7 Jahre her. Und wir haben dort in gewissen Abständen immer wieder Workshops gegeben und junge Leute, Erwachsene, aber auch Kinder tatsächlich. Und das war auf jeden Fall auch, ich sag mal so, von Kindern lernt man ganz, ganz viel. Ja? Und gerade als Schauspieler kann ich auch nur immer wieder empfehlen, diese Leichtigkeit von Kindern, die folgen ihren Impulsen und sie schauen eben nicht, okay, wie kann meine Umgebung darauf reagieren? Passt das gerade? Mache ich das gut? Mache ich das schlecht? Sondern sie folgen ihren Impulsen und sind nicht zuletzt deswegen auch oft sehr, sehr gute Schauspieler. Ja, das hat mir auch eine Menge persönlich auch mitgegeben. Und da bin ich halt dran geblieben. Dieses Thema Coaching und immer wieder die Leute eben oder die Schauspieler immer wieder auf diesen Weg zu bringen, um der Rolle nahe zu kommen, um der Authentizität eben auch nahe zu kommen letztendlich. Ne? Genau, und das ist jetzt so der Stand der letzten 7 Jahre bezüglich des Coachings.
Ja, spannend. Also war das gar nicht so, ne? Ich sag mal, viele haben ja vielleicht als Kind auch so diesen Wunsch, oh, ich möchte gerne Schauspieler werden. Das war bei dir dann gar nicht so. Hattest du einen Berufswunsch als Kind?
Ja, also klar, als Kind hast du ja diese klassischen Orientierungsphasen. Ne? Dann willst du plötzlich Pilot werden oder dann möchtest du Astronaut. Ich meine, ich habe das auch alles durchlaufen. Ich muss dazu sagen, ich habe, wenn ich so zurückdenke, habe ich schon immer diesen Hang gehabt, irgendwie nach außen so ein bisschen zu kehren, die Leute zu unterhalten, dieses typische Phänomen des Klassenclowns so ein bisschen. ja, das war ich tatsächlich auch. Und ich sag mal so, ich wusste es aber nie konkret zu greifen, was dahinter steckt. Was ich im Nachhinein schade finde, ich hätte gerne ein bisschen früher dazu gefunden. Aber ich sag mal so, vielleicht braucht es auch einfach seine Zeit. No? Mhm. Genau, deswegen erst mit, ja, vielleicht war ich da 23, 24 dann, habe ich überhaupt das greifen können, wo die Reise hingehen soll dann. Ne?
Ja. Ja. Glaubst du denn, oder kannst du das auch aus der Erfahrung sagen, dass wenn jetzt jemand wirklich, ich sag mal, hauptberuflich erfolgreich mit Film und Fernsehen sein möchte als Schauspieler, ist es da wichtig, früh anzufangen, um einfach auch diese langjährige Erfahrung aufbauen zu können?
Nein. Ich würde sagen nein, weil ich einfach auch diesen, ja, absolut, weil ich würde diesen Druck da direkt rausnehmen wollen, weil was ich gemerkt habe, ist, dass es unter Schauspielern einen enormen Druck gibt, möglichst früh, am besten mit 16, 17 in die Schauspielausbildung zu gehen und jeder mit Anfang 20 fühlt sich plötzlich uralt. Und ich sag mal so, dieser Druck tut nicht gut und nimmt einen auch ein wenig die Leichtigkeit und den Spaß an dieser ganzen Geschichte. Das ist ja machen, das soll ja Spaß machen. Ne, das ist ja ein Spielplatz, sage ich mal, bezeichne ich mal gerne als Spielplatz. Und wenn man mit dieser Altersnummer ständig sich selber unter Druck setzt, tut das der Sache überhaupt nicht gut. Ja, ich kenne Leute, die mit 50 angefangen haben, die auch drehen, ja, die dann keine Tagesrollen haben, die später erst einsteigen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, also ich glaube, da ist diese Selbstakzeptanz einfach absolut wichtig. Wenn ich 30 bin und anfangen möchte, hey, geil, mach es. Mach es einfach. Nicht so viel nachdenken.
No. Und die Frage kam ja auch, hatte ich dir auch vorab tatsächlich schon geschickt, dieses Thema Quereinstieg. Also würdest du auch sagen, es ist eigentlich für jeden möglich, der dann Interesse hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es wichtig ist, gewisse Voraussetzungen auch mitzubringen, oder? Dieses Lust haben zu spielen, wenn ich jetzt sage, boah, mich in andere Rollen reinversetzen, finde ich total blöd. Bin ich im Schauspiel ja wahrscheinlich an der falschen Stelle, oder?
Also ich muss natürlich dazu sagen, wenn man auf eine Schauspielschule gehen möchte, auf eine staatliche, renommierte Theaterschule zum Beispiel, die geht ja um die 4 Jahre meistens, ist es tatsächlich de facto so, dass man da relativ früh einsteigen muss. Ne? Das ist tatsächlich wahr. Wenn man damit 30 sagt, ich möchte Schauspieler werden, ist einem natürlich dieser Weg versperrt, was aber überhaupt nicht heißen soll, dass man kein Schauspieler werden kann. Es gibt 1000 Wege, sich dieses Handwerk anzueignen, zu trainieren, gute Workshops zu besuchen, sich zu connecten mit Schauspielern, Kurzfilme zu drehen. Also es war noch nie so einfach wie heute, selbst dieses ganze Thema zu beeinflussen. Gerade wegen Social Media und weil man so viel selber drehen kann, auch günstig. Ja? Man kann Szenen drehen. Also ich sag mal so, diese Eigeninitiative und Selbstverantwortung ist ein ganz, ganz großer Punkt bei Schauspielern. No? Aber kannst du nochmal deine Frage eben nochmal anschließen?
Ich glaube, die Frage war eigentlich hast du die Frage tatsächlich schon beantwortet, dieses, wie kann ich als Quereinsteiger eigentlich dann auch da reinkommen, beziehungsweise ist es halt für jeden möglich, auch Schauspieler zu werden. Und ich finde, da hast du gerade mit Social Media ja auch ein super Stichwort gegeben, nicht nur, weil das ja auch mein Thema ist, sondern wenn ich auch so überlege, was gerade auch, ich sag mal, viel auf TikTok zum Beispiel passiert, mit Kurzvideos, Szenen sozusagen nachzusprechen. Darüber sind Menschen schon bekannt geworden und haben irgendwie Filme für Netflix gedreht, ne? Also auch da gibt es ja, Beispiele, die ich auch kenne aus dem amerikanischen Raum und Co. Oder die deutschen Elevator Boys. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen, aber...
Die Elevator Boys?
Ja, die Elevator. Das müssen wir mal
anders besprechen. Was ist denn da los, Annika? Was ist denn da?
Dann ist ganz harmlos. Das war eine Truppe von Jungs, die haben sich halt im Fahrstuhl gefilmt und daraus sind die Elevator. Ich glaube, so ist die Geschichte. Ah, okay. Inzwischen waren sie bei Germany's Next Topmodel und waren da involviert und ja, da musste ich gerade dran denken. Die spielen halt auch immer so Szenen nach, gehen auch mehr so in Richtung Schauspiel. Was mich jetzt interessieren würde, wenn du hast eben auch gesagt, mit der Schauspielausbildung zum Beispiel, es war sehr emotional. Würdest du sagen, als Schauspieler brauchst du wirklich schon einen guten Zugang zu deinen Emotionen oder ist das was du dann durch die Ausbildung auch gelernt hast, da in die verschiedenen Emotionen auch reingehen zu können?
Das ist echt eine ganz, ganz, ganz gute Frage, Annika. Ich bin überzeugt davon. Also ja, es ist tatsächlich eine richtig gute Frage, weil ich sag mal so, es gibt Menschen, die haben einen leichteren Zugang zu Emotionen und das sind tendenziell Frauen, die kommen einfach an diese Emotionalität heran. Ja. Männer tun sich tendenziell schwerer damit. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, in der Schauspielausbildung, in der Schauspielarbeit, in der emotionalen Arbeit kommt man dieser ganzen Sache näher. No? Mhm. Da gibt es ja verschiedene Techniken, wo man schaut, okay, was passt auf die Person, was passt auf die Person, wie kriege ich den Zugang? Ja, und das ist das Schöne, dass man, deswegen ist es ja so intensiv, wenn du zum Beispiel überhaupt nicht gelernt hast, mit Emotionen umzugehen oder eher ein Typ bist, der das mit sich selber ausmacht, wie man so schön sagt, dann ist das wirklich, das ist erstmal ziemlich intensiv. Ja, und man lernt sich selber richtig gut kennen. Und wenn man dann diese Wege gefunden hat dazu, ja, und diese Emotionen lösen kann und sie dann noch im Spiel anwenden kann und eine Wiederholbarkeit erzeugen kann, letztendlich auch, was ja auch wichtig ist, dann kommt das Schauspieltraining halt wirklich zum Tragen.
Ja. Und muss ich als Schauspieler eigentlich auf Kommando weinen können?
Ey, dieses Ding auf Kommando weinen, ja, da bin ich ja sehr getriggert.
Sehr gut, jetzt wird's interessant.
Also ja, es ist natürlich, also ich sag mal so, an dieser Begrifflichkeit des auf Kommandos weinens ist es natürlich, es hat etwas damit auf sich, dass du natürlich am Set, wenn der Regisseur sagt und bitte, natürlich diese Emotionen abrufst. Ja, dementsprechend, ja, auf Kommando weinen. Aber das Problem ist, ich finde, es hat wieder so einen gewissen Druck, eine gewisse Druckkomponente. Das ist eben auch die Arbeit, die du da reinsteckst vorher, dass du eben genau weißt, wie komme ich denn an diese emotionale Grundhaltung überhaupt ran. Ja, das heißt, dass du so trainiert bist, dass du für dich wirklich schaust, okay, durch verschiedene Techniken kann ich eben schauen, wie ich in diese emotionale Grundhaltung komme. Manche machen das durch persönliche Erfahrungen, dass sie sagen, hey, ich erinnere mich noch daran, beispielsweise, okay, was kann man nehmen?
Wie mein Hund gestorben ist.
Wie mein Hund gestorben ist, super Beispiel. Und dass sich wirklich ganz, ganz, ganz stark sensibilisiert in diese Richtung und diese Erfahrung mitnimmt, um in diese Schwere zu kommen, um dann im Spiel das auch glaubwürdig zu vermitteln. Ja? Manche lösen es durch Vorstellungskraft, dass sie wirklich sich eine imaginäre Situation vorstellen, um dann eben diese Grundhaltung zu erlangen. Aber ich muss sagen, Schauspieltraining ist da wirklich essentiell, eben auch aufgrund dieser Wiederholbarkeit. Es ist nun mal so, dass wir am Set verschiedene Kameraeinstellungen haben. Mhm. Ja? Dann heißt es, ey, pass auf, Dennis, wir drehen jetzt diese Situation in der Nahen. Das heißt wirklich in dieser Einstellung, ja, genau, dann schaffst du es halt wirklich, diese Emotion zu erzeugen und schaffst es wirklich, diese Authentizität auch wiederzugeben. Aber dann sagt der Regisseur plötzlich, okay, Dennis, das Ganze machen wir noch in der Halbnahen. Das ist jetzt, was wir hier haben, ja, in dieser Halbnahen. Und dann nochmal in der Totalen, wo du quasi nur so ganz kleine Bild bist. Ja. Und dann wiederhol das mal 3, 4, 5 bis 10 Mal. Und da ist das Training, was zum Tragen kommt. Ja, deswegen, also das ist ein spezielles Thema, diese Emotionalität herzustellen und diese Wiederholbarkeit vor allem ist schon eine Herausforderung.
Ich finde das, find das super spannend und da hatten wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, auch mit Blick auf Manifestation, wie präsentiere ich mich als Unternehmer vielleicht auch, wie gehe ich in Verkaufsgespräche, wo ich ja auch in gewissen Momenten entweder einen gewissen State abrufen möchte, um vielleicht besonders überzeugend zum Beispiel, besonders selbstbewusst im Gespräch rüberzukommen, oder wenn wir jetzt wirklich in Richtung Manifestation Dinge irgendwie anziehen gehen, dieses versetzt dich in ein anderes Gefühl rein, um ne, das dann besser irgendwie in dein Leben ziehen zu können. Und dann dieses, ja, aber wie mache ich denn das? Wie kann ich denn üben, wenn ich keinen Zugang zu Freude oder Dankbarkeit habe? Wie kann ich da halt einen Zugang kriegen? Und du hast jetzt zum Beispiel eine Sache schon gesagt, dieses nimm dir fiktive Momente, wenn du jetzt nichts erlebt hast, was dich traurig gemacht hat, zum Weinen gebracht hat, dann ist es vielleicht eine Filmszene oder was du von anderen gehört hast oder dieses sich reindenken, wie wäre jemand, der in dem Moment dann weint oder wie auch immer. Und da sagst du ja, das ist auch viel Training und für jeden gibt es da auch unterschiedliche Techniken, die du dann anwenden kannst, ne?
Ja, es ist halt auch immer die Frage, auch inwiefern jemand diese ganze Sache auch zulassen möchte. Ne? Also jetzt gerade nochmal zum Thema Traumata als Background benutzen zum Beispiel. Das ist halt auch mit Vorsicht zu genießen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ja diese sogenannte Method-Methode, die von Stanislavski und später eben auch von Strasberg weitergeführt wurde und auch Stella Adler. Diese ganze Sache unbegleitet, sage ich mal, finde ich manchmal mit Vorsicht zu genießen, gerade wenn es ein frisches Trauma ist, davon würde ich generell abraten. Ja? Mhm. Man sagt ja immer so, es sollte mindestens 7 Jahre her sein, um überhaupt diesen Abstand dazu, ich meine, das klingt jetzt konträr zu dem, was ich sage, aber diesen Abstand zum Traumata muss man aufbauen, um letztendlich nicht wieder zurückzufallen und da nicht mehr rauszukommen.
Ja? Klar, um in dem Moment nicht irgendwie abzudriften und irgendwie in so einen Strudel zu verfallen, sondern bewusst, sage ich mal, Zugriff zu der Emotion einfach zu haben, ne? Ohne in die Situation gefangen zu werden, gezogen zu werden.
Ja, vor allem, du gehst ja auch nach Hause nach dem Dreh und da ist keiner bei dir. Ne? Also du, wenn der Dreh durch ist und du hast dich eines Traumata bedient, was wirklich, sagen wir mal, 2 Jahre her ist, du noch gar nicht die ganze Geschichte aufgearbeitet hast, und dann nach dem Dreh nach Hause gehst und die Tür hinter dir schließt, dann ist halt keiner mehr da. Und das halte ich für gefährlich. Ne? Da hält dir keiner die Hand. Und da sollte man auch eigenverantwortlich sein. Ich weiß, dass diese Method-Methode eben auch einen gewissen Hype erlebt. Gerade unter Schauspielern ist es so eine Art Ritterschlag, tatsächlich sich in so ein Traumata zu werfen, nicht mehr aus der Rolle auszusteigen und um das beste Ergebnis zu erzielen. Ne? Und ich weiß auch, was für ein Gedanke dahinter steckt. Ich weiß auch die Motivation dahinter. Aber dann würde ich wirklich auch gucken, dass man ein wenig eigenverantwortlich in die ganze Sache geht.
Kannst du vielleicht kurz nur so ein paar Rahmendaten, was bedeutet Method-Methode für jemanden, der jetzt vielleicht so gar nicht vom Fach ist? Was ist der Unterschied zu anderen Techniken? Ist das besonders intensiv oder ist das dieses, ich lebe die Rolle quasi? Oder?
Genau, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Man lebt die Rolle, aber insofern eben auch, dass man, wie gerade gesagt, man kann es ja mal als Beispiel nehmen, du spielst eine Szene, wo du zum Beispiel deine Mutter verabschieden sollst. Ja, okay, jetzt die Frage, wie komme ich in die Emotionalität? Ja, und wenn wir jetzt uns dieser Method-Methode bedienen wollen, dann sagen wir eben, pass mal auf, erarbeiten wir doch mal einen Moment, der dir zum Beispiel diese Emotion beschert hat. Ja, und dann guck mal, was ist passiert in deinem Leben? Und dann weiß meistens der Schauspieler sofort, welchen Moment sie nehmen. Ja, es gibt immer einen Moment im Leben, der einen besonders gezeichnet hat. Ja, manche mehr, manche weniger. Und nehmen wir jetzt mal das Beispiel, man hat privat erlebt, wie der Vater vielleicht gestorben ist. Und man bedient sich dann dieser Emotionalität, man geht in Übungen hinein, wo man die Sachen durch quasi nochmal erlebt. Ja, und das ist halt hyperintensiv. Das ist wirklich sehr, sehr intensiv. Und wenn man sich diese ganze Geschichte immer wieder, wenn man diese ganze Sache immer wieder erlebt, dann kann man die Sache quasi nach gewissen Übungen auch abrufen. Ja, dann bin ich halt am Set und erlebe diese ganze Geschichte nochmal. Ja, und wie gesagt, da braucht es eine gute Begleitung, da braucht es verantwortungsvolle Lehrer und viel Eigenverantwortlichkeit auch.
Welche Frage ich mir da stelle, ist das nicht, nutzen sich Situationen dann auch ab, wenn ich jetzt 100-mal die Szene wiederholt habe als Beispiel, vielleicht auch in verschiedenen Filmen, was auch immer, also komme ich dann wirklich noch so in dieses authentische Gefühl rein oder ist das irgendwann ja einfach so was Antrainiertes, so ich weiß jetzt, wie ich vielleicht die Augenbrauen halten muss, weißt du, was ich meine? Das ist dann so eher, ja, weil es ist ja immer noch euer Beruf, ne? Wie andere jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Zahnarzt, die den Bohrer und weiß ich nicht was nimmt und genau die Abläufe weiß, welcher Schritt wann. Ist das ähnlich oder macht das dann einen guten Schauspieler aus, eben wirklich, ich sag mal, frisch diese Emotionen auch irgendwie abrufen zu können?
Ja, aber ich denke mal, da sprichst du tatsächlich auch die Hauptherausforderungen auch an, die Wiederholbarkeit. Ja, wie gesagt, einmalig eine Situation herzustellen, das ist tatsächlich machbar. Ja, aber wie gesagt, wenn du eine Situation 10-mal hintereinander spielen sollst, ja, und du darfst ja nicht vergessen, du hast ja um dich herum auch einen gewissen Ablauf. Da ist ein Umbau, da wird Licht umgebaut, da quatscht der Kameramann voll, ja, hier, Dennis, guck mal, dass du dich nur so ein Stück nach vorne bewegst, weil dann bist du aus der Schärfe raus und dann kommt der Regisseur an und will was von dir. Und da ist, wie gesagt, da kommt das Training eben zutage. Da kommt das Training zum Tragen. Ja, dass du eben dich in eine Lage versetzt, die Wiederholbarkeit zu leisten. Ne? Und das unterscheidet es eben letztendlich von einem ausgebildeten Schauspieler und einem intuitiven Schauspieler. Mhm. Intuitiv ist Talent eine schöne Sache und eine gute Basis. Ja? Aber ohne Training, diese Wiederholbarkeit zu leisten, diese Momente immer in so eine gewisse Einmaligkeit zu versetzen, als würde ich das das erste Mal erleben.
Ja.
Ja? Das ist tatsächlich, das ist die Kunst. Das ist die Kunst, dass man dir eben nicht ansieht, dass du zum 10. Mal diesen Weg lang gehst, ja, und irgendwie das Schlüssel verloren hast. Oder, ja, genau, ja. Mhm. Und da stößt man schon relativ schnell an eine Grenze im Training, ne? Wenn man plötzlich denkt, so, boah, ich soll das jetzt nochmal spielen, ernsthaft so, boah, ich krieg das nicht hin, ich bin fertig, ne, so.
Ja, voll spannend, weil ich habe mich andersrum auch gefragt, wie ist denn das, weil ich muss ja als Schauspieler wirklich in so ein, ich sag mal, Mental State irgendwie kommen, weil auch wenn, vielleicht musstest du gerade wirklich deine Mutter verabschieden, spielst aber gerade eine Komödie, so wie, du musst ja eigentlich, oder auch wie du gerade gesagt hast, ich habe Gewusel um mich rum, der erzählt mir das und der und dann kommt nur einer und pudert dich irgendwie und du sollst jetzt gleich aber, keine Ahnung, die Liebesszene deines Lebens spielen. Wie schaffst du das, so einen Switch zu, also das muss ja, ich stelle mir das einfach mega mental vor, dann zu sagen, ich schalte jetzt alles außerhalb ab und bin jetzt so voll in diesem Moment.
Ja, das ist ja eben, was du auch ansprichst, das ist ja diese Professionalisierung, die man eben dann auch mitbringen muss. Ja? Das ist ja auch das, was man als Set von dir erwartet. Sie erwarten, dass du das leistest. Ja, da kommt eben keiner zu dir und sagt, ah, Dennis, kannst du noch mal? Ja, ich weiß.
Hast du ein Päuschen?
Ja, gut, klar. Ich meine, hey, es sind auch nur Menschen und es gibt auch Empathie am Set, so ist es nicht, aber generell ist.
Manchmal.
Generell ist es so, dass da ein straffer Zeitplan versteckt.
Ja.
Ja, und dass nach 16 Stunden Dreh, jetzt überspitzt gesagt, das Team vor Ort wenig Lust und Nerven auf irgendwelche Sonderfälle hat. So, ne? Genau, aber nochmal ganz kurz, um anzuschließen auf deine Frage eben. Es gibt da auch so dieses positive Beispiel, man ein bisschen aus der Trauer rauszukommen, wenn wir zum Beispiel eine Kussszene hat. Eine Kussszene.
Mhm. Erzähl mir mehr. Wie ist das so? Sind da Gefühle im Spiel? Kann man das, wenn man in einer Beziehung ist? Da öffnen sich ganz viele neue Fragen, Dennis.
Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass diese ganze Sache, wie wir auch eben schon angeschnitten haben, es ist alles auch relativ technisch, gerade am Filmset. Ne? Dass wir wirklich, du hast ja so Takes, die sind teilweise 5 Sekunden lang. Dann heißt es, danke, Umbau, jetzt kannst du da 2 Stunden am Futtertrog stehen und dich da mit irgendwelchen Süßigkeiten, ja, blöd gesagt, und musst dann wieder einsteigen. Ne? Das heißt, du musst wirklich abliefern, diese Momente, die vielleicht auch gar nicht zusammenhängend sind. Da spielst du in dem Moment die Szene und 2 Stunden später steigst du vielleicht 2 Stunden vorher ein. Ne, chronologisch betrachtet. Und bei einer Kussszene, da kann ich auch eine sehr interessante Geschichte erzählen.
Ja, jetzt geht's los.
Ich hatte ein sehr interessantes Kurzfilmprojekt vor ein paar Jahren und da wusste ich, da steht eine Kussszene an. Und dann bin ich da angekommen und die Darstellerin, also die Kollegin, die da war, machte einen sehr zurückgezogenen Eindruck auf mich und ich dachte dann so, ja, okay, jeder ist ja auch anders. Ja. Ne? Jeder braucht so für sich seine Zeit und sie war so ein bisschen eher für sich und ich dachte so, es rückt jetzt alles ein bisschen näher. Ich würde da gerne mal so ein bisschen die Person ja so ein bisschen mal kennenlernen, gucken, wie die Chemie ist, weil das spielt natürlich auch eine Rolle. Ist da eine gewisse Grundsympathie? Ist da eine gewisse Professionalität miteinander? Und im besten Fall kein Knoblauchgeruch, ja? Und das ist ja tatsächlich so, ne? Dass solche Dinge einfach auch eine Rolle spielen.
Ja.
Ja. Und das war ganz interessant. Da hieß es denn, ja, Dennis, so eine halbe Stunde geht's los und so. Und dann kam sie plötzlich und fing an, ein Gespräch zu suchen. Ne? Und da habe ich richtig gemerkt, dass sie das gleiche Anliegen hatte. Und da war es nett unterhalten. Und wir wussten eigentlich beide, ohne dass sie das jetzt kommuniziert haben, wir wollten einfach mal abchecken, okay, haben wir da eine gewisse Grundbasis von Grundsympathie, das macht das Ganze natürlich einfacher, müssen wir ganz ehrlich sein.
Ja, ist wie im wahren Leben auch, nicht wahr?
Ja, natürlich.
Ja. Knutsche auch nicht einfach jeden, wobei gibt es auch solche und solche, aber.
Ja, genau. Und das hat dann auch, da hatten wir beide auch ein ganz gutes Grundgefühl, glaube ich. Und das hat dann auch gut funktioniert. Ne? Aber das war dann halt auch genauso, wie ich sagte. Dann hieß es, okay, wir machen erst so eine Halbnahe, ne, wo wir quasi beide so ab hier so quasi drin waren, so in der von der Seite quasi gefilmt. Und da musstest du genau schauen, okay, wie legst du die Hand an, dass es auch im Bild irgendwie stimmig aussieht. Ja.
Entschuldigung.
Am Kopf, Annika. In dieser Szene am Kopf. Und da musst du natürlich schauen, dass da nichts im Weg ist. Ja, dass da nichts im Weg ist. Oder das ist natürlich auch schade, wenn du einen schönen Moment hast, und deine Hand in dein Gesicht legst, sondern nimmst natürlich die andere Seite. So, solche technischen Aspekte sind halt ganz tragend am Set. Und quasi das zu vereinen, quasi die schauspielerischen Elemente, das Training, was zum Tragen kommt, die Wiederholbarkeit und eben, wie gesagt, diese ganzen technischen Elemente, die dort vor Ort stattfinden, zu berücksichtigen und sich vor allem abzugrenzen von dem ganzen Trubel am Set. Ne? Da muss man sich einfach abgrenzen können. Ne? Da kannst du nicht rumschreien, irgendwie, dass das so laut ist oder so.
Ich will hier knutschen. Seid mal leiser.
Dann nochmal. Habt ihr nicht gemerkt, dass ich gerade hier eine Liebesszene habe? nimmt man nicht so Rücksicht drauf. Genau. Das dazu.
Ja, spannend. Ich würde jetzt gerne noch mehr über diese Kussszene hören, aber wir wollen da jetzt
nicht zu... Das war es tatsächlich schon.
Spricht man dann vorher ab, so, ich drehe meinen Kopf nach links und weißt du, im normalen Leben, okay, also ist das schon so wie eine Choreografie, die dann abläuft?
Es ist absolut wie eine Choreografie. Ne? Natürlich guckt man auch ein bisschen, was intuitiv passiert. Man hat ja auch Impulsen, denen man folgt in der Regel. Und wenn man Glück hat, harmoniert das direkt. Kann es auch Pech haben, dass der Kuss gar nicht harmoniert. Da hat man leider nicht die Zeit, sich quasi einzugrooven, wie im realen Leben.
Ja.
Ja, sondern da muss das halt laufen. So. Und da hatten wir wirklich, ich sag mal, Glück, dass das stimmig war. Und dann war das Ding auch tatsächlich relativ schnell abgedreht. Ja. Aber das weiß man vorher nicht, ne? Da kannst du immer, das ist Überraschung sein. Das ist echt so.
Ist auch wie im, ja gut, im wahren Leben probiert man einfach aus und spricht sich nicht vorher ab. Und nur noch eine Frage dazu, dann wechseln wir auch das Thema. Knutscht man auch mit Zunge eigentlich oder ist so ein Tabu, macht man nicht? Oder das guckt ist, man auch, ist, was passiert?
Nee, das es ist ein
Jetzt habe ich dich.
Ja, ich glaube, das ist halt so die Frage, wie der Regisseur das auch die ganze Sache handhabt. Ja? Mhm. Manche Regisseure lassen das intuitiv aber laufen, mal gucken, was kommt, ja? Wie die Stimmung ist und dann den korrigiert er dementsprechend, wie er sich das vorstellt, nach seinen Vorstellungen quasi. Zunge wird in der Regel abgesprochen. Ne? Ja, aus meiner Erfahrung spricht man das ab. Ja, weil das ist, ich meine, es ist halt eine Frage des Stils und der Intensität vor allem auch. Ne? Wie ist die Szene gebaut? Ja. Ist es denn, ja, also ist die Frage auch, was danach passiert vor allem? Ist diese Kussszene quasi das Ende oder ist es so, dass man danach im Bett landet? Mhm. Ja, wie ist die Intensität? Man muss ja auch wissen, okay, das ist ja auch ganz entscheidend im Schauspiel, ob man, dass man diese Chronologie auch versteht, der szenischen Aufbaus. Ja, man muss halt auch wissen, was kommt danach, was ist vorher passiert, dass man auch ganz genau weiß im Drehbuch, wo bin ich hier eigentlich gerade von der ganzen Thematik her. Ne? Man muss immer den Überblick behalten, wo man im Drehbuch sich gerade aufhält, was danach kommt oder nicht danach kommt. Genau, und wenn man halt weiß, danach kommt vielleicht eine Bettszene, dass das quasi so positiv eskaliert, dann ist es vielleicht ein bisschen intensiver. Ja, aber das ist, wie gesagt, auch eine Inszenierungssache. In der Regel spricht der Regisseur auch vorher mit dir. Mhm. Ne? Es ist nicht so, dass er sagt, hey, ich bin der Peter, viel Spaß.
Ja? Los geht's.
Sondern in der Regel gibt es ein kleines Briefing und man bespricht, wo die ganze Sache hingehen soll.
Ne? Ob ins Bett oder nicht.
So.
Zum Beispiel. Wie im wahren Leben auch. Ja, okay, ja. Ich wechsle jetzt mal das Thema, weil sonst frage ich dich nur noch die spannenden, noch eine Frage. Hast du auch schon mit Bettszenen gedreht?
Ich habe einmal eine Bettszene gedreht. Das war aber wirklich schrecklich, muss ich sagen.
Wegen ja, dir jetzt, oder?
Da musst du die Schauspielerin fragen. Das kann sie nur sie dir beantworten. nee, es ist hypertechnisch. Es ist echt stressig. Also das hat nichts mit, wenn man von außen drauf schaut, denkt man ja, es hat einen gewissen erotischen Faktor. Ich finde es hypertechnisch und sehr mühselig. Und da ist wirklich, okay, wie ist der Arm? Wo ist die Decke? Man darf da nichts zu sehen sein, weil die Schauspielerin das vorher abgesprochen hat, dass man ihre Brüste nicht sieht. Oder der Mann, ja, oder da willst du natürlich auch nicht, dass man alles von dir sieht, sondern nur bis da oder keine Ahnung. Und das ist, also in meiner Szene, die ich gedreht hatte, war es relativ verkrampft, muss ich sagen.
No? Aber sah am Ende wahrscheinlich für den Zuschauer nicht so aus. Hoffentlich.
Es war relativ knapp geschnitten, muss ich sagen. No, es war wirklich relativ knapp geschnitten. Da hat man sich dann auch gefragt, so, okay, echt jetzt? Das ist das Ergebnis.
Wofür der Aufwand?
Wofür der Aufwand, so. Ja, ja, dann wird natürlich auch mal ein Riesenwirbel gemacht. Dann dürfen natürlich auch nicht alle am Set bleiben, dass man quasi sagt, okay, es ist halt schon eine relativ intime Geschichte. Mhm. Ne? In der Regel wird darauf geachtet, dass da jetzt nicht 50 Leute am Set sind.
Ja, ne?
So, und ich aus meiner Erfahrung ist es wirklich so, das steht und fällt mit der Chemie. Mhm. Ne? Und der Professionalität.
Ne? Und was ich mich gefragt habe, um weiter vom Bett wegzukommen, gibt es denn als Schauspieler, wenn du jetzt so anfängst, da lachst du, gibt es irgendwann so Typen, die man spielt? Also, dass du immer der Bösewicht bist oder keine Ahnung, ne? Wenn ich an Til Schweiger denke, so den, wobei keine Ahnung, ob der mal einen Bösewicht gespielt hat, aber den sehe ich halt mehr so in der Liebesecke. Ist das so was dann auch so, wie bist du natürlich, wie ist vielleicht dein natürlicher Look irgendwie, oder ist das auch unter, es gibt Typen, die machen dann immer nur eine Richtung und andere machen irgendwie die Vielfalt?
Ja, das ist halt die Frage, so welcher Rollentyp man ist. Ne? Also in der Regel, das würde ich auch jedem empfehlen, der zum Beispiel quer einsteigt oder sich gerade in der Ausbildung befindet, ist, dass man ganz genau mal schaut, welchen Rollentyp kann ich eigentlich abbilden. Ne? Das ist ja so diese sogenannte Schublade. Jeder hat eine Schublade, ob man möchte oder nicht. Und man wird tendenziell auch nach Schublade besetzt. Mhm. Ja? Das muss man ganz einfach sagen, weil es einfach einfacher ist, ja, für die Caster, die sehen dann, aha, du hast jetzt hier den blonden, blauäugigen Typen, der könnte Rolle XY spielen, weil das fällt mir direkt so ins Auge und dann werden Leute auch tendenziell eher nach Schublade besetzt. Ne? Ich würde jedem Schauspieler oder wie gesagt, jedem angehenden Schauspieler empfehlen, ganz genau mal zu schauen, in welcher Rolle fühle ich mich wohl, ja, was liegt mir und dass man eben auch ganz genau schaut, okay, wie bediene ich denn diese Rolletypen auch? No? Weil es ist immer schwierig, rein intuitiv sich zu bewerben auf gewisse Rollen. Besonders auch, wenn man nachher Schauspielfotos macht, wenn man ein Showreel produziert, dann muss man natürlich wissen, hey, wen kann ich eigentlich spielen? Oder was passt zu mir? Ja? Und wo ist der Markt eigentlich denn für mich da? No? Also solche Dinge muss man sich bewusst machen, bevor man, wie gesagt, Schauspielfotos macht oder ein Showreel nachher produziert. Man muss wissen, wer man quasi, welche Schublade man sich befindet.
Ja, spannend. Also sehe ich gerade so ein bisschen Parallelen auch wieder zum Unternehmertum generell, auch so eine Positionierung halt zu haben, weil wenn ich alles für jeden mache, ne, bin ich einer von vielen vielleicht, aber wenn ich wirklich, keine Ahnung, der Experte für... Schlag mich tot, keine Ahnung. Ich bin der Bösewicht, weil ich habe den perfekten bösen Blick. Dann ne, werde ich halt vielleicht immer auf so eine Art von Rollen besetzt, weil ich einfach so diesen Look mitbringe und da meine Stärken besser ausspielen kann. Ne? Und wie du sagst, dann das Marketing quasi um mich als Person, als Schauspieler drumherum auch darauf ausgerichtet ist. Also auch da steckt ja eine Strategie hinter und nicht, ich habe irgendwie ein nettes Gesicht und gibt es wahrscheinlich auch so, ich komme dann irgendwie ins Fernsehen und es ergibt sich, aber es ist ja auch ein erlernbarer Beruf, wo viel Arbeit drin steckt einfach.
Ja, aber das, was du auch sagst, ja, absolut, und was du auch gerade sagst, also es gibt halt dieses klassische Bösewicht-Ding, wo jemand halt vom Körperlichen halt sehr muskulös ist und unglaublich maskulin aussieht und tendenziell als böse wahrgenommen wird. Ja, weil er halt besonders charakteristische Gesichtszüge hat oder dabei kann das ein ganz netter Typ sein. Ne? Aber wie gesagt, es ist dann halt, sag ich mal, schwierig. Da wird man wahrscheinlich seinen Typen eher weniger berücksichtigen für den Balletttänzer. Ja,
Ich muss gerade an The Rock denken. Da gibt es doch auch diesen einen Film, wo er irgendwie, weiß ich nicht, den Kindergarten-Daddy oder so.
Ja.
Oder die Zahnfee oder irgendwie und auch so ein Tütü anhat. Ne? So dieses Bild habe ich gerade im Kopf.
Ja, aber guck mal, das ist ja genau wie Arnold Schwarzenegger. Der hat doch auch mal den Kindergartenkopf gespielt.
Ja.
Was haben denn The Rock und Arnold Schwarzenegger gemeinsam? Sie sind unglaublich charismatische Typen. Ja, sie sind charismatisch. Sie sind unglaublich charismatisch. Das sind so Leute, wo wir sagen würden, Mensch, den Leuten, bei denen würde ich mein Kind mal für eine Stunde anvertrauen, mit denen geht er auf den Spielplatz, die haben eine coole Zeit so.
Ja.
Na? Das sind einfach Sympathieträger.
Ja.
Und da gibt es natürlich auch andere Charaktere, wo du sagst, so, das können sie nicht abdecken. Sie haben dann halt diese böse Facette. Ne? Aber wie gesagt, das Schöne bei den beiden, das ist ein schönes Beispiel, ist eben, dass sie eben auch diese Star-Qualitäten haben. Sie haben das sind Identifikationsfiguren. Ja? Jeder möchte The Rock sein. Jeder möchte Schwarzenegger sein. So, man mag sie einfach. Ja? Naja, du vielleicht nicht, aber...
Aber ich würde gern Zeit mit ihnen verbringen wollen. Ja.
Und das kann ich dir auch nicht übel nehmen, Anita.
Gott sei Dank.
Ja, du weißt, was ich meine. Ne?
Ja,
das ist so halt das Ding. Mhm. Ne? Also wie gesagt, das Rollentyp sollte halt schon ganz klar vorher analysiert werden, bevor man das Business geht.
Aber gerade so dieses Thema, wo du jetzt gerade Charisma sagst, das ist ja nichts, was ich lernen kann, oder? Es gibt ja Menschen, die sind einfach mehr präsent oder es gibt Menschen, weiß ich nicht, die sind auch im Gespräch, sind die eher so touchy und locker, flockig und andere sind vielleicht vom Grundtyp eher zurückgezogen? Oder würdest du sagen, Charisma kann man lernen?
Also ich würde nicht sagen, dass es Menschen gibt, die von Grund auf nicht charismatisch sind. Man muss sich halt oft auch fragen, warum wirken manche Menschen auf uns nicht charismatisch? Mhm. Das ist auch so, wenn man oft denkt, so, die Person ist arrogant. Ja? Mhm. Das ist ja häufig so, dass sich Menschen hinter einer gewissen Unsicherheit verstecken und dieses ganze Potenzial, dieses persönliche, charismatische Potenzial, was vielleicht jeder auch irgendwo hat, auf seine Weise natürlich, ja, natürlich, aber oft eben aufgrund von Nervosität oder ähnlichen Faktoren einfach nicht ganz zeigen kann. Das ist ja auch beim Schauspiel so, dass wir natürlich im Training unterschiedliche Charaktere hatten. Und natürlich gab es da den introvertierten Typen. Und wenn man den aber näher kennengelernt hat und der eben auch sein Potenzial nach außen gekehrt hat, was vielleicht nicht ganz so big war, ja, dass er den ganzen Raum füllt. Klar, er füllt ja nicht den ganzen Raum und möchte nicht von jedem gesehen werden in dem Sinne, dass er sich im Mittelpunkt stellt. Aber eben so ein ganz feines Charisma, ein eigenes Charisma hat. Ne? Ich glaube, da muss man einfach berücksichtigen, dass jeder unterschiedlich ist und ja, ganz häufig eben auch Nervosität oder auch eben sich nicht jeder ganz so nach außen kehren kann. Ne? Und dass man eben erlernen muss auch dann.
Ne? Also würdest du, oder ich höre daraus, dass gerade dieses Thema Zugang zu sich selber zu haben, sich selber auch wieder zu kennen, wenn wir jetzt mit Blick auf Persönlichkeitsentwicklung auch schauen. Ganz am Anfang hattest du auch was gesagt mit, ich glaube, Selbstzweifel war das Wort, was du benutzt hast. Ne? Spielt das aus deiner Sicht, du arbeitest ja auch mit angehenden Schauspielern, da auch eine große Rolle? Ist da sehr viel Druck, sich selbst gegenüber jetzt auch performen zu müssen, abliefern oder so ein gewisses Bild auch im Kopf zu haben, wie Rollen verkörpert werden müssen?
Also ich würde echt sagen, dass das mit das einer der absoluten Hauptthemen ist, die Schauspieler begleiten. Ja, also ich behaupte sogar nicht nur Schauspieler. Aber da kommt es natürlich sehr zum Tragen, weil man natürlich dort sich einer Emotionalität bedient und quasi sich offenlegen muss, um das ganze Potenzial zeigen zu können. Ja. Ja, und natürlich ist es so, dass dort viele, viele Kollegen und auch ich selbst in gewissen Phasen immer wieder mich bewertet gefühlt habe oder mich selber hinterfragt habe, ist das gerade gut, was ich mache? Und ich glaube, dass man so ein gewisses schauspielerisches Grundvertrauen bekommt, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Dass man, sobald es heißt und bitte, sich durch das Training so sehr in die Lage versetzt, darauf zu vertrauen, dass das, was ich gerade mache, vollkommen richtig ist. Das braucht man auch. Man hat keine Zeit dabei, in der Szene sich Gedanken zu machen, ob das gerade gut ist, was ich tue. Man verliert ja komplett die Zielführung der Rolle aus den Augen. Mhm. Ja? Das ist ja ganz unabdingbar, dass man in der Rolle agiert, die Zielvorgabe vor Augen hat sobald du dich eben selbst hinterfragst, während du spielst, bist du im Grunde auch raus. Ja, und habe ich selber auch gehabt, so ist es nicht. Ja? Dann spielst du, dann merkst du halt diese körperliche Reaktion der Anspannung, dein Gesicht wird heiß, deine Atmung wird flach. Die Atmung sitzt dann quasi hier oben, ja, und du bewertest plötzlich das, was du tust, nonverbal. Also du hinterfragst es einfach innerlich, ja, und dann ist man im Grunde auch schon raus.
Wenn du dann zu sehr Moment bist, ja.
Ja, in dem Moment, wo ich bei mir bin, bin ich ja nicht mehr beim Spielpartner.
Ja.
Und das ist dann, ja, nicht gut. Ja, ja, spannend. Und das ist absolut ein Thema. Das ist absolut ein Thema. Ne? Also das ist auch tatsächlich so, wenn ich Workshops gebe, dass du die Leute wirklich schaffst, runterzubrechen auf ein authentisches Spiel. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Weil die meisten Schauspieler, und zwar nicht nur die Anfänger, muss man dazu sagen, die versuchen zu unterstützen. Die unterstützen ihre Gestiken extra, weil sie denken, dass, oder die Sprache fangen sie an zu gestalten, weil sie denken, dass das, was ich gerade tue, aus dem freien Impuls heraus, dass das nicht genügt. Mhm. Ja, und so fangen sie an zu gestalten. ja, dann denkst du plötzlich, wie redet die Person? Warum redet sie plötzlich so gestellt? Ja? So redet doch Annika, so redet doch kein Mensch. Ja? Und dann ist das Gesicht plötzlich ganz neutral und die Sprache ist so gestellt und du denkst, red doch ganz normal. Du musst dich nicht verstecken hinter einer antrainierten Sprache. Das einfach nur machen und nicht so viel intellektualisieren. Einfach tun. Ja? Mhm. Aber das ist in der Tat eine Herausforderung. No? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, wenn du wirklich schaffst, dass die Leute einfach mal aus dem Kopf rausgehen und in die Handlung gehen und sich darauf vertrauen, dass das Impulse, die da kommen, einfach in Ordnung sein werden. Ja, das ist so das Ding.
Finde ich mega spannend und finde ich fast schon das perfekte Abschlusswort, weil ich das so gut aus meiner Coaching-Arbeit auch kenne, dieses zu sehr verkopft zu sein, alles zu durchdenken und wenn wir einfach den Impulsen folgen, dass das meistens genau das Richtige ist und mit einer ganz anderen Energie und Emotion einfach vonstatten geht, als wenn wir das halt, wie du sagst, totdenken und da irgendwie im Kopf stecken bleiben. Also auch da wieder diese Parallelen einfach zu sehen von dem Handwerk-Schauspiel zu generell Business, dem Leben, ne, dass es am Ende irgendwie doch überall dasselbe ist. Es steht nur ein anderer Name drauf. Mm.
Ja, kann man durchaus so sehen. Ja. So, aber ja. Also das ist ja auch das Ding, wenn ich vielleicht noch ein Beispiel nennen darf, am Ende. Das ist ja auch so, nehmen wir mal an, du hast eine Szene, wo du einfach nur ein Glas nehmen sollst und sollst was trinken. Ja, so, das machst du ja, guck mal, dann nimmst du das Glas so und trinkst einfach. Ne? Ja. So. Da überlege ich jetzt nicht groß.
Blöd, wenn es leer ist halt.
Ja, schade. Schade, dass du es gemerkt hast.
Ja.
Aber ich
bin sehr aufmerksam.
Ich habe es aber einfach mal durchgezogen. Ja.
Sehr gut.
Aber warum? Warum war das so? Also guck mal, das ist ja die Realität, die sich dann abbildet. Das war ja nicht meine Hauptaktion. Meine Hauptaktion war unser Gespräch.
Ja.
Das hier ist quasi der Nebenschauplatz. Ja. Wenn ich aber plötzlich in einer Szene bin und anfange darüber nachzudenken, wie nehme ich es, dann wirkt es direkt nicht authentisch. Mhm. Ja, weil man eben oft haben auch Schauspieler diese Zielführung der Rolle nicht im Kopf. Ja, dann sind sie nicht bei dem Grundanliegen der Person, dass sie zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe gleich ein schönes Gespräch mit meinem Date. So, ja. So, ich freue mich auf das Telefonat. Ich gehe noch schnell rüber, hole mir ein Glas Wasser. So, diese innere Haltung, diesen Tempus, Rhythmus, den ich mitbringe, den nehme ich natürlich mit in die Szene. So nehme ich mir das Glas einfach. Ja, ich nehme das Glas einfach und freue mich darauf auf das Gespräch gleich. So, das ist das, was drunter liegt. Aber es ist wirklich so, dass für viele sich das ganz, ganz schwierig gestaltet, einfach dieses Glas zu nehmen und kurz einen Schluck zu nehmen. Ja, das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen überspitzt, aber das ist halt, was passiert, wenn du verkopft bist und du nicht voll im Klaren darüber bist, wo die ganze Sache hin soll. Ne? So, jetzt aber auch, ich komme hier in Rage. Ich muss jetzt ein Ende
finden. Wegen dem Glas, ja.
Ich muss jetzt ein Ende finden.
Zurück zu den Kussszenen, Dennis.
Ja, bitte, hau raus.
Nein, Quatsch. Ich finde, das hat das alles schon total gut. Also ich meine, wir haben, glaube ich, alle Facetten mit einfließen lassen. Ich würde nur gern zum Ende noch eine Frage stellen, nämlich wenn ich jetzt zugehört habe und mir denke, ey, ich würde es gern auch mal ausprobieren, kann ich auch als, ich sag mal, Normalo zu dir in Workshops kommen oder machst du die wirklich nur für keine Ahnung, in Ausbildung seiende Schauspieler, wie ist da so der Rahmen, wenn ich jetzt zuhöre und sage, boah geil, was muss ich tun?
Ja, also ich muss dazu sagen, dass sich gerade quasi mein Coaching-Programm in so einer Art Aufbau befindet. Ja. Ich baue gerade ein neues Programm auf. Derzeit gebe ich allerdings sehr, sehr gute Kamera-Workshops mit der Agentur Doris Liem zusammen. Die sind auch sehr intensiv, die gehen so 7 Stunden, das ist ein Tagesworkshop und da geht es wirklich ganz konkret um Kameraschauspiel und szenische Arbeit. Ne? Das heißt, dort lernt man wirklich, okay, welche Instrumente brauche ich als Schauspieler eigentlich? Das heißt, man kommt wirklich in diese Thematik erstmal hinein. Ja? Wie mache ich mich warm? Wie mache ich meine Stimme warm? Welche Emotionen gibt es? Die fünf Sinne, wie aktiviere ich die? Wie sensibilisiere ich mich für den Spielpartner? Dann werden Improvisationen gemacht. Und dann wird eben auch, und das ist wirklich einer meiner Lieblingsabschnitte, dann wird eben auch eine Szene erarbeitet miteinander und auch gespielt. Ne? Und da lernt man wirklich einmal, okay, was kommt auf mich zu, wenn ich diesen Beruf wirklich ausüben möchte?
Ja.
Ne? Ich sage immer so, nach diesem Workshop, da weiß jeder, ob es was für ihn ist oder nicht.
Ja, ja. Ja, spannend. Mega Einstieg. Auch. Ja, ja. Aber wir haben ja schon gesagt, vielleicht planen wir da noch mal was zusammen, weil ich finde das super, super spannend und kenne das auch aus eigener Erfahrung. Wenn die Kamera angeht, dann komme ich in meinen Kamerastate irgendwie und dachte gerade, da kann ich bestimmt auch noch viel lernen, wieder echter dann zu sein.
Ja, also ich sag mal, das Schöne ist ja auch in solchen Workshops, dass man wirklich von jedem lernen kann. Ne? Ja. Vom Anfänger, vom Erfahrenen und der Erfahrene auch vom Anfänger. Ja, das muss man auch sagen. So, jeder bringt ja so seins mit und das ist immer das Schöne und man kann sich auch connecten miteinander. Da haben wir auch die schönsten Verbindungen nach dem Workshop gesehen, wo Leute dann danach selber Szenen gedreht haben. Das finde ich halt auch super, wenn die Leute Bock haben, in die Aktivität zu gehen. Ne? Mhm. Und eben nicht nur am Telefon sitzen und warten, dass jemand sie anruft, damit sie gebucht werden.
Ja.
Das muss man heutzutage nicht mehr tun.
Ist auch da wie im Business nicht Hoffnungsmarketing, sondern selber aktiv werden und nach draußen gehen, zum Beispiel über Social Media. Und damit schlage ich jetzt die Brücke. Denn du bist ja auch auf Instagram zu finden. Das verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Das ist wahrscheinlich auch der schnellste Weg, um dir Feedback zu dieser hervorragenden Interviewfolge zu geben, dir einfach auf Instagram zu schreiben, richtig?
Sehr gerne, sehr gerne. Also ich mache auch regelmäßig Videos dort, also gerade zum Thema Schauspiel und Übungen und so weiter. Ja, wer Bock hat, einfach vorbeigucken.
Bald auch mit Strategie da.
Junge Dame, nicht so recht da drüben.
Zum Abschluss noch ein. Dennis, ich wechsle schnell das Thema und sage ganz, ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben jetzt echt fast eine Stunde doch gequatscht, aber ich fand es super.
Krass.
Ja, ich habe mir nämlich die Startzeit extra aufgeschrieben, hör mal.
Ja, ich habe nur gemerkt, dass mein Glas leer ist. Ja?
Ah ja, stimmt, das war so. Ich fand es super, super kurzweilig, super interessant. Ich hätte jetzt noch ganz viele weitere Fragen stellen können. Aber das machen wir dann in unserem eigenen Workshop. Da können die Leute dir dann Fragen stellen. Und würde total gerne dir das Abschlusswort des heutigen Tages überlassen.
Boah, jetzt aber, jetzt kommen wir jetzt hier spontan
aber aus kein Druck.
Geschossen, hör mal. Ja, das Abschlusswort. Also ich würde sagen, mein Abschlusswort ist tatsächlich, dass ich, also ein ehrliches Feedback von meiner Seite aus, ich war ein bisschen aufgeregt. Ich war ein bisschen aufgeregt, weil das auch quasi mein erstes Interview war. Aber ich muss sagen, ich fand diesen Austausch echt angenehm. Und ich fand auch das ehrliche Interesse einfach schön. Und ja, ich finde, wir hatten eine ganz, ganz tolle Stunde zusammen. Und ich würde sagen, immer wieder gerne, Annika.
Ja.
War sehr schön, ja.
Ebenso, dann bald mal persönlich.
Sehr gerne.
Hervorragend. Ihr Lieben da draußen, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat und das Interview mit Dennis, dann lasst unbedingt Feedback da, schreibt ihm eine Nachricht, schreibt mir eine Nachricht. Ihr kennt das ganze Spiel. Und in diesem Sinne, bis bald, bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss.